Guten Morgen. Du hast einen Spiegel mitgebracht, sagst du, Horst? Es gibt jedenfalls einen Bereich, wo ich finde, dass du kein Esel bist. Du hast einige Jahrzehnte, vielleicht ziemlich viele Jahrzehnte, in einer kleinen pfingstlichen Freikirche hinter dir und ich habe dich und deine Frau hier unverbittert erlebt. Und das finde ich ganz, ganz stark, weil ich kenne ganz viele andere Geschichten leider. Finde ich echt toll. Danke. Schön, euch zu sehen. Schön, in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Was für eine spannende Zeit, jetzt hier zu sein. Ich bin so gespannt darauf, was Gott in den nächsten Monaten und Jahren alles tun wird. Und hier wird viel geschehen, denn ihr seid Menschen, die es zwar genießen, jeden Sonntag mit 60, 70 Leuten hier zusammenzukommen, heute sind es ein paar weniger aus bekannten Gründen, um Gottesdienst zu feiern, aber zugleich seid ihr eine Gemeinde, die spürt, dass das nicht alles bleiben muss. Und deshalb wollt ihr nicht so viel Betreuung, höre ich jedenfalls, sondern mehr Zukunft. Die nächste Ebene, sagte jemand, weiterkommen, so ist es bei mir angekommen. Und manchmal empfinde ich, dass die Stimmung hier so ist, auch wenn ich an unseren Kirchengemeinderat hier denke, wie Gott es durch den Propheten Jesaja vor fast 3000 Jahren ausrufen ließ, so: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und ich finde vor diesem Hintergrund, in dem wir jetzt gerade leben, so ihr oder wir als Gemeinde und meine Frau und ich in der Frage nach der Verantwortung der Zukunft und so, ist es angemessen, über Veränderung nachzudenken. Und das wollen wir heute tun. Es muss ja nicht alles immer eine Überraschung sein. Und manchmal ist es ja gut, so ungefähr zu wissen, was auf einen zukommt. Deshalb heute, wie geschieht Veränderung? Und gerade das Johannesevangelium gibt dazu richtig viel her. Und wir werden jetzt 5 Schritte in jeder Veränderung sehen, miteinander durchleben sozusagen. Ihr könnt gerne eure Bibel schon mal aufschlagen im Johannesevangelium. Und es sind die 5 Schritte, die für jede Veränderung gelten. Wir werden das noch sehen. Es gilt für jeden Lebensbereich, auch für Gemeinde. Und ohne diese Schritte gibt es keine Veränderung. Und das bedeutet Stillstand, Rückgang, Einsamkeit und zum Schluss Tod. Und wir schauen uns jetzt diese 5 Schritte an. Die erste Phase oder der erste Schritt, Johannes 1, 19 bis 34. Ich lese nicht alle Verse, sondern nur die Schlüsselverse. Johannes Evangelium, Kapitel 1, findet ihr das? Eigentlich Vers 19 bis 34, aber ich lese nur die Verse 29 bis 31. Am nächsten Tag sieht Johannes, nämlich Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Der erste Schritt in jeder Veränderung, schreibe ich jetzt hier auf, ist auf jeden Fall der Entdecker. So, wenn wir über Veränderungen in welcher Form auch immer nachdenken, es beginnt mit irgendeiner Entdeckung. Jede Veränderung beginnt damit, dass jemand was sieht. Den Silberstreif am Horizont, das Licht am Ende des Tunnels. Hier ist es der Prophet Johannes, der Täufer. Er sieht Jesus, er entdeckt ihn. Entdecker sind Visionäre, sehen Dinge, die andere noch nicht sehen können. Entdecker betreten unbekanntes Land, gehen ein hohes persönliches Risiko ein. Johannes der Täufer wird seine Entdeckung mit dem Leben bezahlen übrigens. Entdecker müssen Überlebensspezialisten sein. Johannes versucht das mit Heuschrecken und Honig übrigens. Entdecker sind aber nicht so Überflieger, das täuscht manchmal. Im Grunde sind Entdecker verletzliche Leute, die brauchen Unterstützer, Ermutiger und Wertschätzung. Und Johannes der Täufer hatte viele Jünger, die auf diesen Entdecker vertrauten und auf das, was er gefunden hatte, vertrauten. Und wenn Entdecker verachtet werden, dann neigen sie zum Aufgeben, zum Ernüchtern, auch zum Verbittern. Auch Johannes der Täufer hatte zu kämpfen. Als er im Gefängnis war, später, viele Kapitel weiter, da schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, ja, bist du jetzt der Messias? Und da spürt man so eine Tendenz von negativem Denken. Und vielleicht gibt es einen Menschen hier oder mehrere, die sich jetzt ein bisschen wiedererkannt haben. Oh, vielleicht bin ich ja vielleicht ein Entdecker. Und wenn es so ist, dass du Dinge sehen kannst, die andere vielleicht noch nicht sehen können, dann bist du ein wertvolles Geschenk Gottes. An deine Umgebung, an deine Familie, an deine Gemeinde. Und wenn du bisher noch nicht gesehen wurdest oder deine Entdeckungen, nicht aufgeben. Du wirst gebraucht im Reich Gottes. Aber wenn du jetzt sagst, also Entdecker bin ich bestimmt nicht, macht nichts. Das ist schon das Exotischste, was es gibt. Es gibt noch 4 weitere Phasen der Veränderung und ich wette, in mindestens einer läufst auch du zu großer Form auf, weil du merkst, das bin ich. Das nächste nach dem Entdecker kommt der Pionier. Johannes 1, 35 bis 51 und ich lese mal die Verse 40 bis 41. Das ist so eine typische Pionierstelle. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das übersetzt heißt, der Gesalbte. Also da ist, Johannes Dörfer hat entdeckt, aber jetzt, als nächstes kommt direkt die Phase der Pioniere, also Jünger, die sagen, der hat was entdeckt und ich lasse mich direkt drauf ein. Okay? Und wenn du jemand bist, der sagt, nicht die Bilder jetzt schon zeigen, das kommt alles später. Nein, ich habe das nicht vergessen zu sagen. Wir sind jetzt ganz beim Johannesevangelium. In der Managementliteratur heißen diese Leute Early Adapters, die Pioniere. Das sind die Leute, die direkt auf den Entdecker folgen. Also die, die selbst keine Entdecker sind, aber als Erste auf das Neue, auf die Veränderung anspringen. Wenn solchen jemand ein Pionier, wenn du jemand das plausibel machen kannst, dass da die Zukunft liegt, dann sind es Leute, die bereit sind, sofort mitzukommen. Und ich wette, es müsste ein paar Leute unter uns geben, die jetzt sagen, das stimmt, ich bin vielleicht nicht der Entdecker, aber wenn mir jemand plausibel machen kann, dass das die Richtung ist, dass das in Richtung Leben geht, dass hier das Heil ist, dann bin ich bereit, direkt mitzukommen. Wenn das bei dir so ist in deinem Herzen, bist du vielleicht eher ein Pionier. Manchmal sind Pioniere auch Menschen, die einfach nichts zu verlieren haben. Das ist auch oft so bei den Pionieren. Wer denkt, also ganz ehrlich, alles ist besser als der bisherige Trott, der kann schon zum Aktivposten in der Pionierphase werden. Die 12 Jünger, das waren alles Pioniere. Pioniere können übrigens auch Menschen sein, die vom bisherigen Zustand benachteiligt waren. Also bei den Jüngern, da waren Zöllner und Sünder dabei. Menschen, die benachteiligt waren in dem bisherigen System der Dinge bei den Juden. Und deswegen war es für die ganz leicht, sich auf Jesus einzulassen. Machen wir uns nichts vor, es gibt in jeder Gemeinschaft, jeder Familie, in jedem Betrieb, in jeder Gemeinde, gibt es, egal wie nett sie ist, gibt es Privilegierte und Benachteiligte, das ist so. Man kann sich anstrengen, wie man möchte, am Ende fühlt sich doch immer jemand benachteiligt. In der Pionierphase einer Veränderung wachen solche Leute auf, und erkennen eine Chance für sich. Oder sie werden wachgerüttelt und merken, das könnte für mich eine gute Veränderung sein. Da klinke ich mich ein. Und es war wirklich so, die meisten Leute, die Jesus nachfolgten, hatten entweder wenig zu verlieren oder fühlten sich benachteiligt. Zöllner, Sünder, die nichts galten. Und natürlich gibt und gab es auch Pioniere, die sehr wohl was zu verlieren hatten, die nicht zu den Benachteiligten gehörten, aber die einfach im Herzen Pioniere waren. Zum Beispiel Nikodemus war so ein Pionier. Aber er hatte viel zu verlieren, deswegen kam er bei Nacht zu Jesus. Das ist ein typischer Pionier, aber einer, der eben viel zu verlieren hatte. Aber wir sind immer noch nicht bei der Masse, die Veränderung möchte. Bist du ein Pionier? Bist du jemand, der manchmal eben nicht von selbst den Silberstreif am Horizont sieht, aber wenn ihn dir jemand zeigt, dann bist du vorne mit dabei? Dann bist du wichtig. Ohne Pioniere ist jede Veränderung oder jede Entdeckung zum Scheitern verurteilt. Was macht so ein Entdecker, wenn er keine Pioniere hat, die sagen, ich komme erstmal mit. Ich komme erstmal mit und dann gucken wir, was draus wird. Da bleibt jede Veränderung stecken, noch bevor sie angefangen hat. Zum Glück gibt es Pioniere. Und in der Pionierphase, da beginnt es zu grummeln natürlich. Denn Veränderung hat ja nicht nur Freunde und macht nicht nur Freude. Veränderung ist ja manchem auch bedrohlich, besonders dann, wenn Leute sich gemütlich eingerichtet haben im Status quo, in dem, worin sie jetzt sind. Aber manchmal sind Entdecker und Pioniere auch solche Randphänomene, dass man sie erstmal gewähren lässt. Ich bin überzeugt davon, dass in dieser Gemeinde eigentlich viele Pioniere sind, denn Menschen, die von den Pfadfindern her kommen, die haben mindestens einen tiefen Schluck aus der Pionierflasche genommen. Das ist ja irgendwie der Sinn von Pfadfinder sein, oder? Dass du Pionier bist. Und es ist solchen Menschen nicht fremd, wie Pioniere zu denken und zu überlegen, was könnte diese Veränderung bedeuten? Lass es uns ausprobieren. Pioniere lernen gerne. Pioniere bilden gerne Grüppchen, inspirieren sich gegenseitig, lernen im Gehen, sie lernen zusammen. Das ist für Gemeinde ganz interessant. Also manchmal werden auch Pioniere missverstanden als Spalter. Das heißt, ja, die machen da ihr Ding. Es gibt Spaltung in Gemeinden, das stimmt schon. Aber wir dürfen Pioniergeist nicht als Spaltgeist missverstehen. Das wäre echt schade. Und nach der Pionierphase, wenn die Veränderung jetzt weitergeht und sie wird nicht runtergedrückt und gleich Feuerlöscher und so drüber, kennt ihr ja, dann kommt die Phase der ersten Gewinner. Johannes Evangelium Kapitel 6, wer eine Bibel da hat. Johannes, das ganze Kapitel 6 eigentlich, ich lese die Vers 1 und 2. Die ersten Gewinner. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog mit ihm viel Volk, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also, angenommen, der Entdecker hat lange genug gelebt und ist nicht verbittert. Angenommen, die Pioniere wurden nicht entmutigt oder weggebissen. Dann merken plötzlich Leute, oh, die Veränderung bringt ja echte Vorteile. Und genau das ist bei Jesus geschehen. Und so kommt hier die erste Massenbewegung. Menschen, die vielleicht keine Entdecker sind und auch nicht Pioniere, aber sie fangen an zu sehen, das, was sich hier tut, bringt einen Vorteil. Mit anderen Worten, bringt Heilung, bringt Heil, bringt Rettung, was auch immer. So große Vorteile, da muss ich einfach dabei sein. Denn ein besseres Leben, das möchte ich auch. Hinder. Das ist Johannes Kapitel 6. Hinder. Und Menschen, die ihren Vorteil sahen und sehen im Reich Gottes, die stürmen förmlich hinein. An einer Stelle gibt es so einen ganz rätselhaften Bibelvers, da wird gesagt, von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Also Menschen stürmen hinein und reißen das Heil an sich sozusagen. So war das bei Jesus und ihr Lieben, so wird es hier. Gemeinde, die sich verändert, erlebt das. Wenn in Gemeinden sowas passiert, dass die ersten Gewinner kommen und sagen, oh, hier passiert was, da muss ich hin. Dann sagen Christen, die etwas zurückhaltend den Entdecker und Pionieren gegenüber sind, die sagen Folgendes. Ist nur ein Strohfeuer. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sprüche kennt. Ist nur ein Strohfeuer. Die, die jetzt kommen, das sind doch keine zuverlässigen Leute. Das ist nur Querwachstum aus anderen Gemeinden. Wo sind denn die echten Bekehrungen? Kennt ihr solche Sprüche? Ich kenne solche Sprüche. Ich bin nämlich lang genug in Freikirchen. Lieber Christ, in Phase 3, wo die ersten Gewinner kommen, kannst du dir solche Sprüche sparen. Es ist normal, dass Menschen dazukommen, die einfach die Vorteile in dem sehen, was Gott tut. Das ist völlig normal. Es war bei Jesus so, es wird bei uns nicht anders sein. Okay? Es ist in Veränderungsprozessen total normal, dass Menschen angezogen werden, die einfach nur einen Vorteil sehen. Da ist erstmal nichts Schlechtes dran. Das heißt, wenn das hier passiert bei uns, bleiben wir freundlich und vermeiden es, Menschen abzulehnen. Jeder hat einen Platz hier. Amen. Ja. Die andere Seite ist natürlich, die Atmosphäre heizt sich auf. Und in so einer aufgeheizten Atmosphäre, wo Leute kommen und ihre Vorteile sichern, da gibt es natürlich Verletzungen, da passieren Fehler, ist doch klar. Da entstehen Konflikte. Und damit müssen wir dann umgehen. Aber was gibt es Schöneres, als wenn Menschen erkennen, bei Jesus ist es besser, viel besser als ohne ihn. Und hier kann ich ihn finden. Und auch wenn das nicht aus Liebe zu Jesus geschieht und nicht aus Liebe zur Gemeinde, sondern wegen des eigenen Vorteils, wir sind und bleiben offen für solche Menschen. Bist du jemand, der hier ist, weil es bei Jesus besser ist als ohne ihn? Ich bin deswegen Christ. Und in zweiter Linie liebe ich natürlich Jesus, liebe ich die Gemeinde. Aber ich zuerst glaube ich schon, dass es einfach besser ist bei Jesus als ohne ihn. Und wenn diese Gemeinde dir hilft, das Leben aus Jesus umzusetzen, dann bist du hier richtig. Nach der Phase der ersten Gewinner kommt tatsächlich aber jetzt doch eine Strukturierungsphase. Strukturierung. Die Phase der Strukturierung im Johannesevangelium sind die Kapitel 7 bis 21. Und zwar ist das da, wo die Ordnungsmacht sozusagen zurückschlägt. Und ich lese aus Kapitel 7 einfach den Vers 1. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. In der Strukturierungsphase bei Jesus, da schlägt die Stunde der Ordnungsmacht. Die frommen Juden wollen die Veränderung nicht und sie stellen ihre alte Ordnung wieder her und zwar mit Gewalt. Und sie kreuzigen Jesus und sie verfolgen die Jünger. Aber sie können die Veränderung nicht aufhalten. Ich finde es schade, dass diese Strukturierungsphase in den Evangelien so schlecht rüberkommt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt diese Phase nicht nur in den Evangelien, es gibt sie später auch in der Apostelgeschichte. Und zwar in der Apostelgeschichte ist es genauso, dass du auch die ersten Gewinner hast. Das ist direkt nach Pfingsten. Du könntest das Ganze auch in der Apostelgeschichte aufbauen. Und du hast die ersten Gewinner nach Pfingsten. Da steht dann so ein Vers wie, an einem Tag wurde der Gemeinde 3000 Menschen hinzugetan. Das ist analog zu der Speisung der 500. Das ist letztlich fast das Gleiche. Da kommen Leute, die sagen, oh, es ist so gut, dieser neue Glaube, da will ich auch hin. Und dann siehst du in Apostelgeschichte 6 sofort, wie diese Strukturierung kommt, wo die Jünger merken, oh, das Ganze ist ja so chaotisch, so aufgeheizt, damit können wir gar nicht mehr umgehen. Wir brauchen eine Struktur, wir brauchen eine Ordnung, wir brauchen Diakone zum Beispiel, die dafür sorgen, dass hier auch Spenden nach einer guten Ordnung verteilt werden. Und dann beginnt der Dienst der Diakone. In der Apostelgeschichte ist die Strukturierung der Dienst der Diakone, der da eingeführt wird, okay? Und dann geschieht da genau das, was wir hier gesehen haben. Ordnung und Struktur kommt rein. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe ein Händchen für Ordnung und Struktur. Dann wünsche ich dir, dass du ein Händchen hast, das Leben nicht erstickt, sondern Leben ermöglicht. Das ist das, worauf es da ankommt. Die Juden haben alles dran gesetzt in den Evangelien, dass das Leben erstickt wird. Und sie dachten, als Jesus am Kreuz hing, jetzt haben wir die Ordnung wieder hergestellt, die alte Ordnung. Er ist auferstanden, zum Glück. Zum Glück. Ich wünsche dir, dass du, wenn du ein Händchen für Ordnung und Struktur hast, Leben nicht erstickst, sondern Leben ermöglichst durch Ordnung und Struktur. Deine Stunde schlägt im Prozess der Veränderung. Eines Tages wirst du dringend gebraucht. Und ich finde es auch wichtig, manchmal kommen ja auch so Stolzgedanken. Hier ist keiner mehr oder weniger geistlich. Der Ordnungsmensch, der Strukturmensch ist nicht weniger geistlich als der Entdecker. Bei uns Pfingstlern fühlt sich das ja manchmal so an, dass der die großen geistlichen Entdeckungen macht, dass der Geistlichste sein muss. Das ist alles Schwachsinn, das stimmt gar nicht. Sondern hier ist keiner weniger geistlich und weniger dicht an Jesus als der andere. Wir sind nur unter Umständen verschieden. Echte Menschen der Ordnung und Struktur haben es in den Phasen vorher manchmal nicht leicht. Die neigen auch manchmal zur Verachtung. Echte Menschen der Ordnung, für die sind Entdecker manchmal eher Träumer und Spinner. Für die sind Pioniere Leute, die schon wieder einer neuen Idee hinterherlaufen. Kennt ihr sowas? Ja. Und die ersten Gewinner sind für sie Egoisten. Liebe Ordnungsmenschen, widersteht diesen Versuchungen so zu denken. Wenn es nämlich die ersten drei nicht gäbe, dann könntet ihr nur noch einen Friedhof strukturieren. Das ist wirklich so. Wenn es die ersten drei nicht gäbe, könnte der Ordnungsmensch nur einen Friedhof strukturieren. Wir brauchen uns, wir brauchen einander. Und dann kommt die fünfte Phase, die solide Phase oder die Reproduktionsphase. Ich habe noch eine ganz einfache Begriffe dafür. Reproduktion, würde ich sagen. Da möchte ich gerne nochmal in der Apostelgeschichte nachlesen, weil das doch spannend ist. Apostelgeschichte 6, das war das mit den Diakonen, die gerade ihre Strukturierungsphase hinter sich haben. Apostelgeschichte 6. Also da fängt es ja an, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren. Also das war die typische, da die erste Gewinner, dann muss es zur Strukturierung kommen. Und jetzt, wenn man dann guckt, als die Diakone gewählt sind, steht hier Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Reproduktionsphase. Jetzt weitet sich das Ganze aus. Das Land ist jetzt eingenommen. Und was vorher die Veränderung war, ist jetzt der Normalzustand. Sie stehen stabil in dem, was erreicht wurde. Wir haben dann eine neue Gemeindekultur. Wir wissen, wo wir stehen und bauen, und das bauen wir und pflegen wir. Ihr Lieben, wenn wir in der Phase sind, dann werden wir in Husum einen Platz haben, der dem Husumer im Vorbeigehen signalisiert, diese Gemeinde ist gekommen, um zu bleiben. Davon träume ich. Das kommt am Ende raus. Und dabei wird der Husumer und die Husumerin ein bestimmtes Bild von dieser Gemeinde im Kopf haben. Und ich wünsche mir so, dass es ein ganz tolles Bild ist. Und ich wünsche mir, dass das ein Bild ist, das möglichst dicht an dem dran ist, was Jesus im Sinn hat, wenn er an unsere Gemeinde denkt. Ja, jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Wenn ich über Veränderung nachdenke, über Erneuerung nachdenke, dann habe ich diesen Ablauf im Kopf. Ich bin überzeugt, die Welt ist so, weil Gott sie so gemacht hat. Und wir tun gut daran, da aktiv und positiv dazu zu stehen. Übrigens, es müssen gar nicht übrigens verschiedene Typen sein. Es gibt auch flexible Menschen, die einfach in Jesus ruhen und die in jeder Phase teilnehmen können und mitmachen können und einlassen können. Wenn hier jemand ist, der sagt, also ganz ehrlich, ich habe mein Herz in Jesus zur Ruhe gebracht. Und du kannst mit mir durch jede Phase gehen, alles kein Problem. Das ist natürlich herrlich. Und ihr Lieben, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, in jedem von uns steckt was von diesen fünf. Das sieht man am besten bei kleinen Kindern. Da gibt es kleine Kinder, die entdecken, das Leben besteht nicht nur darauf, auf dem Bauch zu liegen. Man kann sogar krabbeln. Die entdecken es. Und dann werden sie zu kleinen Pionieren und die ersten Krabbelbewegungen werden ausprobiert. Und sie werden zu Gewinnern. Sie wissen nämlich, wenn ich krabbeln kann, dann komme ich an die Schubladen meiner Mama. Und dann kommt die Ordnungsmacht ins Spiel. Und die Schublade wird zugemacht oder zugeklebt. Oder es werden plötzlich Zäunchen in der Wohnung aufgebaut. Kennt ihr, oder? Und dann ist das Kind schon eins weiter und denkt sich, warum laufen die Erwachsenen eigentlich aufrecht? Das muss ich doch auch hinkriegen. Und dann geht's, okay? Merkt ihr was? In uns stecken diese 5 Punkte alle drin, von Kindesbeinen an. Die wurden nur später zugedeckt von Frust und von Enttäuschung und von was weiß ich auch allem. Und dann haben wir die tollen Sachen auch wieder vergessen. Schade, oder? Wir werden da durchgehen. Wir werden da durch diese Prozesse, wenn wir gehen als Gemeinde. Wenn also jemand sagt, wir wollen auf die nächste Ebene als Gemeinde, wir wollen neues Land einnehmen, dann ist das der Plan, wie Gott Veränderung wirkt, immer wieder. Und natürlich ist das nicht einmalig, es findet dauernd statt. Das ist übrigens ein Universalbetrieb, ihr könnt es auf jeden Betrieb, ein Universalprinzip, ihr könnt es auf jeden Betrieb anwenden. Auf jede Familie, auf jede. Ihr könnt es als. Hier gibt es einige Häuslisbauer, ihr könnt es aufs Hausbauen anwenden, genauso. Die Entdeckerphase. Wir beiden als Ehepaar, endliches Geld auf dem Konto. Wir haben einen Bausparvertrag. Wir entdecken jetzt die Möglichkeit eines Hausbaus. Dann die Pionierphase. Du guckst, wo sind die Grundstücke? Und dann geht's los. Die ersten Gewinner, du schlägst in dein Zelt auf und dann stellst deinen Wohnwagen hin. Keine Ahnung. Die Strukturierung, das riecht nach Bauamt hier, oder? Und dann schließlich der Platz, wo du sitzendes Land eingenommen hast. Also, du kannst es, das gilt fürs ganze Leben und für diese Gemeinde. Du könntest übrigens auch den Schimmelreiter lesen. Ich habe mir das erst überlegt. Ich dachte, du könntest das Ganze auf den Schimmelreiter aufbauen. Hauke Haien, typisch. Gut, der hat natürlich ein riesiges Entdeckergehen und er geht vor und entdeckt da irgendwelche Deichprofile und so. Aber du findest in der Geschichte den ganzen Ablauf genauso, wie er jetzt hier war. Ja, und jetzt ist halt so, dass es gibt halt auch einfachere Wörter dafür. Und die wollte ich euch jetzt einfach mitgeben, weil dann vergesst ihr, die sind ein bisschen kompliziert, dann vergesst ihr die auch nie wieder. Und dafür habe ich die Bilder vorgesehen. Und das erste ist wirklich der Entdecker. Macht mal in Rot. Entdecker. Und da habe ich diesen Erfinder halt. Also ich hätte ihn ausgesucht. Genau, habt ihr ihn? Hier ist der Erfinder. Juhu, ich habe was erfunden, ich habe was entdeckt und so. Und dann, was ist, wenn kein Wind ist? Dann kommt das nächste Bild, genau, dann geht es auch so. Und das wäre so der typische Entdecker. Bisschen spinnert manchmal vielleicht. Aber er kriegt es schon hin. Dann kommen die Pioniere, da ist auch dabei. Der Pionier, da seht ihr den Entdecker vorne auf dem Pferd, der den Pionier zeigt, guck mal, das ist das neue Land. Da könnten wir reingehen. So, und wer kommt im Wilden Westen nach den Pionieren? Na, was meint ihr? Natürlich die Goldgräber, ist doch klar. Nach dem Pionier, weil das neue Land, das ist ja wertvoll, da gibt es ja Gold, oder? Und ich finde, das ist auch ein super Bild dafür für die ersten Gewinner. Das sind natürlich die Goldgräber, die stürmen in das neue Land und sagen, Vorteil für mich. Und so ist es in Veränderung, das passiert so. Und dann kommt schließlich die Ordnungsmacht, bitte.
Ist die Kavallerie. Kavallerie. So.
So, und jetzt möchte ich gern von euch hören. Wer steht für die Reproduktionsphase? 100 Punkte, bitte sehr. Genau. 100 Punkte, super. Genau das ist es. Und ihr Lieben, was für den Wilden Westen gilt? Gilt für die Gemeinde, gilt fürs Wort Gottes. Die Schöpfung ist eins. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Es ist alles eine Welt, die Gott geschaffen hat. Und diese Prinzipien, die ziehen sich durch die ganze Erde und die ziehen sich auch durch dein Leben übrigens. Die ziehen sich durch dein Berufsleben. Alles ist das Gleiche. Und wir, ey, wie cool ist es, dass wir einen Gott haben, der hilft, uns da durchzugehen. Wie cool ist es, dass wir einen Heiligen Geist haben, der uns da durchführt, Schritt für Schritt. Und der sagt, ich bin dein Lehrer, ich zeige dir, wo es lang geht. Ich nehme dich an der Hand. Ich fasse zusammen, Dankeschön. wie schon gesagt, nicht jeder ist auf den ersten Blick ein Entdecker. Und manchmal ist dein Entdeckergehen vielleicht auch tüchtig verschüttet und andere wieder lieben es. Aber es gibt Menschen, die sich von Entdeckern gerne anstecken lassen, die selbst zwar keine sind oder nicht mehr, keine mehr sind und denen vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilig ist. Und wenn der Entdecker sagt, hier ist Neuland und das ist super, dann folgen sie gerne, das sind die Pioniere. Die dritte Phase wird von Menschen bestimmt, die einen Vorteil für sich entdecken können. Es ist vollkommen legitim. Jesus ist Erlöser und Retter und klar, dass Menschen, die einen Vorteil darin sehen können, ansprechbar sind und gerne mitkommen. Es gibt in Erneuerungsprozessen regelrechte Goldgräberstimmung. Und dann gibt es Leute, die kriegen die Krätze, wenn Dinge nicht ordentlich laufen. Wenn Dinge nicht gut strukturiert sind. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die Krätze kriegen, wenn Sachen nicht ordentlich laufen, die haben dann vielleicht in der Phase die Gemeinde schon verlassen. Das gibt es auch. Das ist dann traurig. Aber Gemeinde braucht dich. Es ist wichtig. Sonst bleibt es ein Chaoshaufen. Und wenn dann noch ein paar da sind, wie brauchen wir dringend diese Phase? In der Strukturierungsphase. Und dann ist der Boden bereit für den Siedler. Das neu gewonnene Land ist jetzt entdeckt, ist gesichert, ist strukturiert. Seine Möglichkeiten sind bekannt. Es kann urbar gemacht werden, es kann Gutes hervorbringen. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen Prozess der Veränderung vor Augen halten. Denn er hilft uns, auf unser Herz zu achten. Es ist sehr leicht, der Versuchung der Verachtung zu unterliegen, Dinge klein zu reden, verächtlich zu reagieren oder das Haar in der Suppe zu finden, das Haar in der Suppe zu finden. Besonders wenn man mit Gleichgesinnten zusammen ist. Aber mir geht es darum, nicht nur zu zeigen oder zu zeigen, dass bei Veränderung, dass es nicht nur um richtig und falsch geht. In jeder Phase sind Fehler ausdrücklich erlaubt. Wir müssen uns das vor Augen führen. In jeder Phase sind Fehler ausdrücklich erlaubt. Veränderungen, ohne dass du Fehler machst, das ist gar nicht möglich. Es geht überhaupt nicht. Fehler müssen erlaubt sein. Es geht auch nicht um geistlich oder ungeistlich, biblisch oder unbiblisch. Es geht darum, Veränderung und Erneuerung ist nötig, um zu leben. Jede Gemeinschaft, jedes Gemeinwesen, jede Gruppe, jede Familie unterliegt dauernden Veränderungen. Beende diesen Prozess und der Tod zieht ein. Und bejahe diesen Prozess und erlebe Vorankommen, erlebe neues Land, wie neues Land eingenommen wird, erlebe ungeahnte Entwicklungen. Und ich möchte gern schließen mit dem, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Gedenkt nicht an das Frühere. Und achtet nicht auf das Vorherige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott schafft Neues und wir können dabei sein. Habt ihr Lust gekriegt? Ey, ist das cool, oder? Ich habe richtig Lust. Und ich freue mich, dass ich auch nicht zu Hause, sogar nicht alleine bin in dieser Lust, dass meine Frau mit Lust hat und dass wir gerne bereit sind, diese Gemeinde durch solche Prozesse zu führen, zu leiten, zu gucken, was ist da für uns drin, wie geht das. Aber wir werden neue Kapitel aufschlagen. Und ich glaube auch, das ist eine ganz tolle Zeit, okay? Es gibt noch ein Segenslied, höre ich.